Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.
Kannst du Wirtschaft, Ottilie Klein?
Ja, also ich denke, es ist für eine Bundestagskandidatur sogar unverzichtbar, ein gewisses Grundverständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen zu haben, sei es ganz konkret, wenn es jetzt um Haushaltsfragen geht, aber auch wenn es darum geht, politische Konzepte zum Beispiel zu formulieren. Denn jeder Euro, der ausgegeben wird, der muss ja erstmal erwirtschaftet werden. Und wir dürfen nie vergessen, wer das Geld erwirtschaftet, nämlich die vielen, vielen Menschen in unserem Land, die jeden Tag durch ihre Arbeit zum allgemeinen Wohlstand beitragen. Und damit wir Steuergelder erwirtschaften können, müssen die Rahmenbedingungen für Unternehmen stimmen. Denn nur wenn wir wettbewerbsfähig sind, können wir beispielsweise in unsere Infrastruktur investieren und unsere Sozialsysteme nachhaltig finanzieren. Und deshalb stimme ich auch unserem Kanzlerkandidaten Armin Laschet zu, wenn er sagt, diese Wahl, diese Bundestagswahl ist eine Richtungsentscheidung. Eine Koalition beispielsweise aus SPD, Grünen und Linken würde den Sozialstaat auf Pump weiter ausbauen und aus meiner Sicht auch massiv Arbeitsplätze kosten, denn der Wirtschaftsstandort Deutschland würde an Attraktivität verlieren, die Unternehmen würden abwandern. Ich halte es da mit den altbewährten christdemokratischen Satz, sozial ist aber, was Arbeit schafft und die Voraussetzung für das Entstehen neuer, sicherer und gut bezahlter Arbeitsplätze ist eine starke Wirtschaft. Deshalb muss aus meiner Sicht die Devise lauten, raus aus der Krise, die Unternehmen entlasten und damit die Voraussetzungen für neue Arbeitsplätze schaffen.
Das sagt Dr. Ottilie Klein. Sie ist Kandidatin der CDU im Wahlkreis Berlin-Mitte. Ich bin Ralf-Michael Lüttgen vom Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Frau Dr. Klein, Eingangsstatement war ja schon mal ein gehöriger Rundumschlag. Ich denke, da werden wir das ein oder andere noch vertiefen. Kommen wir mal auf Berlin-Mitte zu sprechen. Ist ja ein sehr heterogener Bezirk. Wir haben den Sitz von Parlament und Regierung, zahlreiche Sehenswürdigkeiten, Museen, aber auch verdichtete Wohnquartiere im Tiergarten, speziell im Wedding. Wie ist denn die Struktur der Wirtschaft in Ihrem Wahlkreis?
Ja, Berlin-Mitte hat ja eine sehr vielfältige Wirtschaftsstruktur. Deshalb ist eine starke Wirtschaft in Mitte auch wichtig für ganz Berlin, denn jeden Tag pendeln ja auch viele Berlinerinnen und Berliner aus den Außenbezirken in die Innenstadt, um hier zu arbeiten. Und wenn wir uns jetzt mal die Branchen anschauen, dann haben wir neben der Start-up-Szene, der Digitalwirtschaft und dem Handwerk auch einen ganz starken Wissenschafts- und Forschungsbereich. Wir haben eine starke Werbe- und Medienbranche. Kunst und Kultur ist natürlich wichtig, aber auch der Tourismus insgesamt, also viel im Dienstleistungsbereich, aber auch die Industrie. Wir haben ja auch diverse Gewerbegebiete im Moabit und im Wedding. Mitte hat ja sogar einen Hafen, das wissen ganz wenige, den Westhafen. Der ist auch ganz wichtig für den Großmarkt und viele andere Betriebe. Beim Thema Wirtschaft ist mir aber auch immer wichtig, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Blick zu nehmen, denn jeder fünfte Arbeitnehmer in Mitte verdient 2.000 Euro brutto und die mittleren Einkommen, die liegen etwa bei 3.200 Euro brutto. Die Einkommen sind in den letzten 10 Jahren kaum gestiegen, die Lebenshaltungskosten aber schon. Und Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben dicht besiedelte Bezirke, Wohngebiete in Mitte und deshalb brauchen wir für ein gutes Leben neben sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätzen auch bezahlbaren Wohnraum.
Sie haben einige Branchen genannt, die für Mitte sehr wichtig sind. Viele von diesen, denken wir an die Tourismuswirtschaft, Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleister, sind ja massiv beeinträchtigt gewesen in den letzten anderthalb Jahren durch die Pandemie, teilweise jetzt immer noch betroffen von Maßnahmen, die dazu führen, dass sie nicht wie früher ihren Geschäften nachgehen können. Da ist viel passiert. Was muss Politik da in den nächsten Monaten noch tun?
Ja, Sie haben das völlig richtig gesagt. Die Gastronomie und der Tourismus sind besonders hart von der Corona-Krise betroffen. Das liegt auch daran, dass sie ihre Umsätze nicht einfach nachholen können. Die Umsätze sind dann weg. Und deswegen finde ich, dass es erstmal ein wichtiger Schritt ist, dass der ermäßigte Umsatzsteuersatz in Höhe von 7% in der Gastronomie bis Ende 2022 verlängert wurde. Das schafft Planbarkeit für die Gastronomen. Ich möchte mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass der reduzierte Umsatzsteuersatz Umsatzsteuersatz für alle gastronomischen Umsätze und auch für die Übernachtungsdienstleistungen gilt. Ich denke, dass wir daneben auch die Gastronomen konkret entlasten können, indem wir sie in Berlin beispielsweise von der Sondernutzungsgebühr für öffentliches Straßenland befreien können, sodass es für sie einfacher wird, dass sie auf der Straße noch mehr Kunden bewirtschaften können. Ich denke, bei diesem Thema ist es auch wichtig mitzudenken, dass sich die Ansprüche auf Kundenseite verändert haben. Viele haben sich ja während der Corona-Pandemie an Online-Angebote gewöhnt, sei es jetzt beim Lieferservice oder im Online-Handel. Selbst ja kontaktloses Bezahlen ist heute viel verbreiteter als vor der Pandemie. Ich kenne das von mir selber. Also vor der Pandemie habe ich nicht so oft mit einfach kontaktlosem Bezahlen im Supermarkt gezahlt. Das ist jetzt aber gang und gäbe. Und das finde ich auch gut und deswegen finde ich es wichtig, dass wir die Händler vor Ort beim Ausbau der Digitalisierung weiter unterstützen. Ich denke, was den Einzelhandel angeht, da können wir auch auf Landesebene noch mehr tun. Wir als CDU Berlin wollen beispielsweise eine Taskforce Förderung des Einzelhandels einrichten. Da geht es dann darum, dass wir uns eine Frist von 6 Monaten setzen wollen, in der wir Maßnahmen erarbeiten und so eben die Berliner Geschäftsstraßen ganz konkret revitalisieren wollen. Der Bund kann natürlich auch flankieren. Da gibt es beispielsweise das Geschäftsstraßenmanagement, das wir ausbauen können und insbesondere auch an die Post-Corona-Gegebenheiten nochmal anpassen können.
Sie haben die Pendler erwähnt. Kommen wir zu dem Thema Verkehr, Mobilität. Das sind ja sehr emotionale Themen auch, weil Menschen ganz unterschiedlich betroffen sind, egal ob sie zu Fuß gehen, Radfahren, Autofahren, alle sind ja irgendwie Teilnehmer in diesem Verkehr. Der Gewerbeverkehr in Berlin steht oft im Stau. Was kann der Bund hier tun?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das Thema Verkehr ist eines der mit Abstand emotionalsten Themen, auch im Wahlkampf. Das erlebe ich immer wieder. Und das ist ja gerade in einer wachsenden Metropole wie Berlin und ja auch insbesondere in einem dicht besiedelten Bezirk wie Mitte ein besonders emotionales Thema. Also ich persönlich zähle jetzt nicht zu denen, die das Lastenrad ablehnen, nur weil die Grünen es romantisieren. Ich sehe es aber nicht als primären Verkehrsträger für den Gewerbeverkehr. Am Ende müssen auch ja diese Räder mit Muskelkraft und bei Wind und Wetter im Freien angetrieben werden. Und wenn wir nicht aufpassen, dann schaffen wir hier mit ganz viel Steuergeld die Tagelöhner von morgen. Muskelkraft alleine stellt für mich jetzt noch keinen Fortschritt dar, denn es geht doch eigentlich darum, durch technischen Fortschritt die Menschen auch körperlich zu entlasten. Wir wollen auf Bundesebene in die Entwicklung klimaneutraler Antriebstechnologien investieren und so auch die Lieferdienste dabei unterstützen, auf Null-Emissions-Pkw umzustellen. Wir wollen natürlich die Ladeinfrastruktur ausbauen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn wenn wir keine Ladesäulen haben, dann werden wir auch keine weiteren E-Mobilitätsfahrzeuge in der Stadt haben. Und einen Punkt, der mir auch noch ganz, ganz wichtig ist, nicht nur für eine Stadt der kurzen Wege, sondern auch fürs Klima untereinander, ist, dass aus meiner Sicht ein tragfähiges Verkehrskonzept nur miteinander funktioniert, im Konsens und nicht gegeneinander. Also ich glaube, dass wir mit dem Ausspielen von Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern nicht viel erreichen. Es muss gemeinschaftlich passieren und ganzheitlich.
Setzen Sie dabei auch auf den Verbrenner, wenn er mit sauberen Kraftstoffen, also mit klimaneutralen E-Fuels betrieben wird? Oder sehen Sie die Zukunft da alleinig in der akkubasierten Elektromobilität?
Nein, überhaupt nicht. Also wir gehen das technologieoffen an und fördern da die Unternehmen in der Entwicklung, auch auf der Entwicklung klimaneutraler Antriebstechnologien, auch auf Verbrennermotoren.
Berlin ist nach wie vor gefragt, sehr in. Wenn man in Berlin lebt, kennt man das Problem, dass es in den Bürgerämtern keine Termine gibt für Führerscheinumschreibungen, Personalausweisverlängerungen, wie auch immer. Das gilt auch für Gründer, die nach Berlin kommen. Wir hören da häufig Klagen, dass die Berliner Verwaltung wenig kooperativ sei. Sehen Sie hier Spielraum, bürokratische Belastungen für die Wirtschaft zu reduzieren?
Ja, also wir als CDU wollen sogar ganz konkret ein bürokratiefreies Jahr nach Gründung einrichten und dann auch im zweiten Gründungsjahr daran ansetzen und bürokratische Belastungen, so gut es eben geht, auf ein Minimum reduzieren. Das geht dann insbesondere um das Thema Dokumentationspflichten abbauen und da schauen wir uns auch nochmal die steuerrechtlichen Regelungen ganz genau an. Ich denke, das Thema überbordender Bürokratie ist für alle Wirtschaftsbereiche ein großes Thema. Da müssen wir unbedingt ran. Auch hier spielt aus meiner Sicht das Thema Digitalisierung eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie die Historie der E-Akte kennen in Berlin. Das ist, ja, es gibt das E-Government-Gesetz, das 2016 noch unter Regierungsbeteiligung der CDU beschlossen wurde. Und die E-Akte soll nun im Jahr 2023 kommen. Und das ist auch aus meiner Sicht der Kern des Problems. Warum dauert es eigentlich 7 Jahre, um dieses Gesetz umzusetzen? Warum sind Verwaltungs- und Verfahrensprozesse in Berlin eigentlich so langsam? Und hier müssen wir die Berliner Verwaltungsstrukturen einer genauen Prüfung unterziehen. Was sich, finde ich, auf Bundesebene ganz gut bewährt hat, ist das One-In-One-Out-Prinzip. Das bedeutet, dass neue Bürokratiekosten, die sich auf die Wirtschaft auswirken, an anderer Stelle wieder eingespart werden müssen. Und ich denke, hier könnten wir auch durchaus noch ein bisschen ambitionierter sein, einen Schritt weitergehen und daraus eine One-In-Two-Out-Regel einführen.
Also so Verwaltungsmodernisierung steht auf Ihrer Agenda auch relativ weit oben.
Absolut.
Kommen wir nochmal zu einer Branche zurück, die wir eben auch schon kurz angeschnitten haben, die Gesundheitswirtschaft. Spätestens seit Beginn der Pandemie kennt jeder Mensch in Deutschland die Charité. Das ist eine wichtige Institution auch hier in Berlin-Mitte, gerade auch was Forschung angeht. Wir haben das ja erlebt jetzt, Virologen tags und nachts rauf und runter im Fernsehen überall. Was kann denn die Politik tun, um die Rahmenbedingungen für die Gesundheitswirtschaft in Berlin, aber vielleicht auch in Deutschland insgesamt zu verbessern? Das ist ja ein Zukunftsmarkt.
Ja, ein absoluter Zukunftsmarkt. Ich habe die Charité auch besucht im Rahmen meiner Wahlkreistour. Ich war auch beim Berlin Health Institute. Ich war beim Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Das sind 3 recht unterschiedliche Institutionen, alle international renommiert, die bei uns hier in Mitte dazu beitragen, dass wir eines der hochentwickelsten Gesundheitssysteme der Welt haben. Aus meiner Sicht sollte der Bund dennoch sehr viel stärker als bisher in der medizinischen Forschung, insbesondere im Bereich der translationalen Medizin investieren und auch die Digitalisierung weiter ausbauen. Ich würde mir insbesondere beim Thema E-Health wünschen, dass wir mehr über die Chancen von Digitalisierung sprechen. Natürlich unter Einhaltung des Datenschutzes, das ist ganz klar. Aber die Diskussion wird oftmals zu defizitorientiert und zu negativ geführt und da wünsche ich mir einfach einen etwas positiveren Diskurs darüber, was wir eigentlich auch alles mit Digitalisierung im Dienste des Fortschritts und im Dienste der Gesundheit erreichen können. Ich denke, wenn ich das noch kurz sagen darf, was ganz wichtig ist jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, ist, dass wir uns fragen, was ist eigentlich gut gelaufen, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Und da setze ich mich für ein interdisziplinäres Expertengremium ein, Post-Covid, die sich insbesondere mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir einfach in der Politik ganz schnell wieder in die Tagespolitik gehen und die Lehren, die wir jetzt aus der Krise ziehen, nicht in die Zukunft übertragen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig.
Sie sind promovierte Historikerin, kommen aber beruflich im weiteren Sinne aus dem Bankensektor. Gesetzt den Fall, Sie werden in den Deutschen Bundestag gewählt. Wo sind denn Ihre persönlichen politischen Schwerpunkte für die nächsten 4 Jahre?
Also ich bin tatsächlich promovierte Literaturwissenschaftlerin. Ich habe zwar auch Geschichte studiert, aber in den Literaturwissenschaften promoviert zu einem Thema, das weder etwas mit Wirtschaft noch mit Finanzen zu tun hat, und zwar über die Figur der Mörderin im amerikanischen Drama.
Sehr interessant.
Das wird sich auch nicht auf meine Ausschusswahl auswirken. So viel kann ich schon mal sagen. Also für mich sind natürlich Themen wichtig, die den Wahlkreis betreffen. Das sind die Themen Sicherheit, bezahlbares Wohnen, gute Arbeit bzw. ein guter Wirtschaftsstandort in Mitte und aber auch das Thema Chancengerechtigkeit. Finanzen ist für mich natürlich auch interessant aufgrund meines beruflichen Hintergrundes. Ja, und dann werden wir mal schauen. Also ich glaube, für Mitte ist so ein vielfältiger Bezirk, da könnte man im Grunde genommen in jedem Ausschuss sogar was Gutes für Mitte erreichen.
Also wenn ich mal Fragen haben sollte zur Mörderin in der amerikanischen Literatur, dann weiß ich jetzt, an wen ich mich wenden kann.
Dann bin ich die richtige Ansprechpartnerin.
Genau. Frau Dr. Klein, herzlichen Dank für die informativen 15 Minuten, glaube ich, waren es jetzt. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ihnen danke ich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Sie bei nächster Gelegenheit wieder dabei sind.
Ich bedanke mich ebenfalls, hat großen Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Kannst du Wirtschaft? Der Podcast zur Bundestagswahl.